Nachdem sich so viele verabschieden, bin ich auch froh, dass einige dazukommen. Hier vorne sitzt ein Ehepaar, ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß, dass sie aus Australien kommen. Ist das richtig? Also man geht nicht nur nach Amerika, sondern man kommt auch von Australien. Soweit sind wir hier bekannt in Wels, in der Göllerichstraße. Und herzlich willkommen und habt eine schöne Zeit. Es sind die Schwester von der Hämmer. Sie sehen sich sehr ähnlich. Und ihr Mann. Wir freuen uns, dass ihr nicht nur Österreich besucht, sondern auch hier am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmt. Das Predigtthema für den heutigen Sonntag ist ein sehr interessantes und sehr wichtiges Thema. Und es heißt Gnade. Gott sucht mich. Gnade. Gott sucht mich. Und dazu möchten wir euch den Text vorlesen, der angegeben wurde aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis Vers 10. Und dazu bitte ich die Hämmer und den Heinz hierher zu kommen, damit ich nicht alles alleine lesen muss. Obwohl ich es könnte, werden Sie auch einen Teil lesen. Lukas Kapitel 15, ab Vers 1, es nahten sich ihm aber, nämlich Jesus, allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach.
Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird euch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
Vers 8, oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren habe. So sage ich euch, wird Freude sein, vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Dieser nimmt die Sünder an und er isst mit ihnen. Ein Skandal ist das. Mit welchem Gesindel gibt sich dieser da ab? Und nicht genug, dass er mit ihnen redet. Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Eine Ungeheuerlichkeit. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, so kann die Gnade und Barmherzigkeit Gottes auch gesehen werden. So kann die Gnade und Barmherzigkeit Gottes auch missverstanden oder umgedeutet werden. Und dabei ist die Tatsache, dass Jesus Sünder annimmt, gerade der Ausdruck seiner Gnade und seiner Liebe zu den Menschen. Wenn er nämlich Sünder nicht annehme, dann hätte keiner von uns eine Chance. Keiner. Denn die Bibel sagt im Römerbrief, wir sind alle Sünder. Wir mangeln des Ruhms, den wir haben sollten. Wir haben die Herrlichkeit bei Gott verloren. Da ist nicht der gerecht, ist auch nicht einer. Da ist nicht der Gutes tut, auch nicht einer. und alle werden gerecht aus seiner Gnade. Durch diese beiden Gleichnisse, die Jesus hier erzählt, macht er deutlich, wie sehr Gott jeden Einzelnen liebt, wie sehr Gott jeder Einzelne wichtig und wertvoll ist und wie er will, dass keiner verloren geht und das Ziel verpasst. Verloren, gesucht, gefunden, so könnte man diese Gleichnisse auch übertiteln und beschreiben. Gott sucht mich, Gott sucht dich, das ist die Gnade, die unverdiente Gnade, die uns hier aus diesem Abschnitt entgegenleuchtet. Dass Gott uns sucht, ihr Lieben, das ist für mich etwas ganz Großartiges. Das ist nicht selbstverständlich. Eigentlich müsste er uns alle laufen lassen. Ich spreche besonders auch von mir. Eigentlich müsste er uns alle abschreiben. Eigentlich müsste er mit uns überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Da könnte man wohl ein lautes Halleluja rufen, oder? So ist es. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, da war ich noch etwas jünger und unsere Kinder auch. Wir waren in Italien auf Urlaub. Unser Georg war ungefähr 3 Jahre alt, ein kleiner Knirps. Wir waren am Strand und es sind ja so einige Leute am Strand während der Ferienzeit. Das wisst ihr, in Italien, besonders in den Stränden, wo wir immer hingefahren sind, bevölkert bis zum geht nicht mehr. Und bei 5 Kindern auf alle gleichzeitig aufzupassen, ist auch für 4 Augen nicht so einfach. Und so war der kleine Knirps plötzlich verschwunden. Natürlich hatte er sich nicht abgemeldet vorher und gesagt, wo er hinzugehen vorhat. Und als wir ihn nicht mehr sahen, da wurde die Angst groß und die Panik. Und man machte sich auf und suchte ihn. Aber unter so vielen Leuten, die fast alle nichts anhatten, ist es schwer, jemanden zu finden, noch dazu, wenn er so klein ist. Und die Esther und die Dagmar und die Karin, die gingen in eine Richtung und die Hedi in die andere und ich in noch eine andere. Und ihr wisst, wie das ist. Man hat auch für die Sonne so große Schirme, wo sich die Leute ein bisschen verstecken drunter. Und so gingen wir von einem Schirm zum anderen und einen Strand entlang rechts und links und versuchten, den Kleinen zu finden. Aber es war nichts. Wir riefen auch seinen Namen, aber wie viel gibt es, die Georg heißen, und keiner hat sich umgedreht. Also wir suchten und suchten, und als wir ziemlich lange gesucht hatten, entdeckte ich ihn. Was tat er? Er war auch auf der Suche. Er suchte nach den Eltern und nach den Geschwistern. Er hatte sich verirrt. Und er ging genauso von einem Schirm zum anderen und dachte, wo ist der Papa, wo ist die Mama, wo sind die Geschwister? Wisst ihr, an die Geschichte wurde ich erinnert, als ich meine Predigt vorbereitete für diesen Sonntag. Gott sucht mich. Wir haben oft den Eindruck, wir sind auf der Suche nach Gott und letztlich haben wir ihn doch gefunden, oder? Natürlich ist das auch richtig. Aber letztlich macht uns dieser Text ganz, ganz deutlich, wie Gott seit Beginn seiner Schöpfung den Menschen sucht, wie er ihm nachgeht, wie er ihn nicht laufen lässt und wie er ihn in seiner Verlorenheit nicht sich selbst überlässt. Die 3 Gleichnisse, von denen uns Lukas in Kapitel 15 berichtet, wir haben heute nur 2 gelesen, 1 ist noch weiter hinten, sie haben einen gemeinsamen Anlass. In Vers 1 und 2 dieses Kapitels, da heißt es, es kamen allerlei Zöllner und Sünder zu ihm. Nun, dieser Ausdruck Zöllner und Sünder hat in der Bibel die Meinung oder die Bedeutung, wie es zum Beispiel in Hoffnung für alle heißt, allerlei Gesindel kam zu ihm. Die Zöllner, das waren nicht hochdekorierte Zollbeamte, wie das heute der Fall ist, sondern das waren Menschen, die gerade in der Zolleinnahme an den verschiedenen Zollgrenzbezirken damals in Israel ihr großes Geschäft witterten. Und sie nahmen nicht nur einige Pesos oder wie immer die Währung war ein, sondern sie haben meistens etwas mehr eingenommen, als sie eigentlich einnehmen sollten. Und da ja eine Jacke bekanntlich zwei Taschen hat, haben sie die eine benutzt, um dem Staat das Geld zu geben und die andere, das war ihr Geld. Und sie wurden manchmal sehr reich, sie waren sehr korrupt. Das gibt es ja heute nicht mehr, aber damals war das gang und gäbe. Und die Leute waren nicht mehr so beliebt bei ihren Nachbarn. Sie waren ein bisschen an den Rand gedrängt, obwohl sie eigentlich reiche Leute waren. Sie standen alleine da, sie waren ausgegrenzt, sie waren am Rande der Gesellschaft und man rümpfte die Nase ein bisschen über sie und sie waren nicht sehr beliebt. Natürlich waren sie auch Freunde der Römer, die ja das Volk Israel und besonders die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die obere Schicht der Theologen sehr missachtet hat. Und deshalb war der Ausdruck Zöllner und Sünder ein ganz, ganz negativ besetzter Ausdruck. Die kamen zu Jesus. Und das Interessante, was hier steht, die kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Und da waren andere. Das waren Leute, von denen man dachte, das sind die Echten, die Heiligen, unter Anführungszeichen, die Theologen, die machen alles, wie sich's gehört. Die kamen nicht, um Jesus zu hören, sondern die kamen, um zu murren. Ich denke, solche Zuhörer gibt's auch heute in manchen Gemeinden und Kirchen. Die einen kommen zu hören, die anderen kommen, um zur Kritik zu üben und zu murren. Und da prallt diese Gegensätzlichkeit aufeinander. Und wie es üblich war, bei Jesus hält er nicht einen theologischen Vortrag, sondern nimmt aus dem Alltagsleben Begebenheiten heraus, um zu zeigen, wie Gott die Situation beurteilt. Also einen gemeinsamen Anlass haben die drei Gleichnisse. Sie haben auch ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aussage, nämlich zu zeigen, dass der Mensch verloren ist, dass er gesucht wird und dass er gefunden werden kann. Und sie haben auch eine gemeinsame Bedeutung und Anwendung, nämlich dass nicht nur Freude auf Erden ist über solch ein Ereignis, sondern dass sich auch der ganze Himmel, ja, ich möchte damit sagen, das ganze Universum freut, wenn ein Mensch zu Gott kommt. So wertvoll bist du und ich vor Gott. In den drei Gleichnissen, das ist eine kurze Vorbemerkung noch, in den drei Gleichnissen sehen viele Ausleger auch das gemeinsame Wirken von Jesus, vom Heiligen Geist und von Gott, dem Vater. Aber das sei einmal dahingestellt. Verloren, gesucht, gefunden. Mit dem Wort verloren beschreibt die Bibel das Getrenntsein des Menschen von Gott, von seiner eigentlichen Bestimmung. Das Getrenntsein aus der Gemeinschaft mit dem Schöpfer und letztlich auch mit seiner Gemeinde. Er sagte zu ihnen das Gleichnis: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Bis er es findet. Mit dem Wort verloren beschreibt also die Bibel auch das Gefährdetsein. Das Gefährdetsein, das Bedrohtsein. Wenn man allein in der Wüste ist, war schon jemand mal ganz allein in der Wüste? Ich war schon ein paar Mal in der Wüste, aber Gott sei Dank nicht allein. Da waren noch andere dabei, das war ganz gut so. Aber das Alleinsein in einer unwirtlichen Gegend, wo man sich nicht auskennt, wo man als Schaf vielleicht mit langer Wolle sich verheddert hat, in Dornen und im Gestrüpp, wo man trotz Mu und Meh, dass man in die Lüfte schreit, nicht gehört und nicht gesehen wird, das kann ganz schön bedrohlich auf den Menschen und auf das Tier wirken. Manchmal stehen solche Geschöpfe auch unter Lebensgefahr. Man denkt zwar, wenn man sich endlich von der Herde gelöst hat, dann ist man frei, dann ist man ungebunden und unbeobachtet, dann kann man tun und lassen, was man will, so könnte man es auch sehen, aber man kann nicht nur tun und lassen, was man will, sondern man ist auch verlassen und verloren und das ist manchmal dem Geschöpf gar nicht so sehr bewusst. Man ist orientierungslos, man ist letztlich nicht dort, wo man eigentlich hingehört. Das ist die Bedeutung von Verlorensein. Wenn du heute auf die Straße gehst oder mit Kollegen oder Freunden sprichst und du sagst ihnen, du bist verloren, dann tippen sie vielleicht nach hier oben, sonst nein, ich bin nicht verloren. Mir geht's ganz gut. Ich habe nichts zu befürchten. Aber es kann im Handumdrehen auch ganz anders sein. Das trifft auf das Schaf zu, das Verlorensein. Das trifft aber auch auf die Silberdrachme oder das Silberstück oder die Silbermünze, von der hier im zweiten Gleichnis berichtet wird, zu. Man fragt sich, eine Silbermünze oder ein Stück Silbergeld, ist denn das wirklich so viel wert? Manche meinen, dass diese Münze aus einer ganz wertvollen Sammlung von 10 Silbermünzen stammte. Also aus einer Sammlung, analog aus einer Gemeinde wie beim Schaf, aus einer Herde. Und wenn eine Silbermünze von dieser Sammlung fehlt, dann ist die ganze Sammlung nicht mal mehr die Hälfte wert. Also deshalb ist auch hier die Wertangabe und das Wertverständnis ganz, ganz wichtig. Andere meinen, das war für mich auch neu, dass die Frauen damals zur Hochzeit einen Art wunderschön gehäkelten oder fabrizierten Schleier bekommen hätten. Und an diesem Schleier waren rundherum 10 wertvolle Silbermünzen, meistens aus dem Schatz der Vorfahren, angenäht und angeheftet. Und wenn eine Silbermünze von diesem Schleier fehlte und die Frau den Schleier dann irgendwann mal wieder trug, dann fiel das auf. Dann war weder das Tuch oder der Schleier noch die Münzsammlung, die aus den Ahnen stammte, irgendwie mehr wertvoll. Es war nichts anderes als ein normales Tuch. Deshalb ist auch verständlich, dass die Frau dieses verlorene Silberstück so sehr schätzte und solch einen Aufwand betrieb. Verloren. Ein Wort, über das man nachdenken müsste. Zweitens, gesucht. Das oder der Verlorene ist dem Suchenden wertvoll. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was verloren habt und es dann auch gesucht habt. Ja, du hast schon was verloren? Ja, okay. Ich auch manchmal. Bei den Männern ist es meistens der Autoschlüssel, wenn man wegfahren will. Bei den Frauen die Handtasche oder so etwas. Wo ist sie? Habe ich alles drinnen und so weiter. Aber das, was man sucht, ist einem wichtig und wertvoll. Das Suchen und vor allem das Suchen des Einzelnen, das hat ein besonderes Motiv. Man will das Stück oder die Sache wiederfinden, weil man sie gern hat, weil man sie schätzt, weil man sie liebt, weil man sie braucht. Vielleicht auch zum Suchen gehört viel Geduld, zum Suchen gehört viel Einsatz und deshalb suche ich nicht gerne, weil mir die Geduld fehlt. Ich müsste alles sehr schnell wiederfinden. Zum Suchen gehört oft auch der Einsatz des eigenen Lebens. Bei dem Hirten heißt es, er lässt sogar die übrigen 99 von den nicht verlorenen Schafen bei der Herde irgendwo in der Wüste und er macht sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf. Er geht ihm nach. Er geht ihm nach. Er sucht wahrscheinlich sehr aufmerksam. Er schaut nicht nur mal über die Gegend, sondern er geht vielleicht Tal für Tal und Schlucht für Schlucht und Höhe für Höhe und Gestrüpp für Gestrüpp durch, damit er es findet. Er verlässt den sicheren Ort der Herde und er geht ihm nach. Er nimmt Gefahr und Anstrengung in Kauf. Er begibt sich auf die Suche. Da wurde ich erinnert an den Vers, den man meistens das Evangelium in der Nussschale nennt, Johannes 3, Vers 16, in dem es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Motiv, dass Gott seinen Sohn auf die Suche nach dir und nach mir gesandt hat. Dass er die Herrlichkeit Gottes verlassen hat. Dass er heruntergekommen ist in das Gestrüpp meines und deines Lebens. Dass er hineinleuchtet wie die Frau in die Dunkelheit und in die Abgründe der Wohnung und des Zuhauses, in der wir sind. Und dass man kehrt und fegt und das ganze Zimmer und Haus auf den Kopf stellt, dass man nichts unversucht lässt, dass man keine Mühe scheut, ja sogar bis ans Kreuz geht. Warum ist das geschehen? Und warum ist das so wichtig? Weil es heißt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Suchen hat eine gewisse Würde, aber auch eine gewisse Bürde auf sich. Es ist interessant, wie sehr man auch heute manchmal Menschen sucht und ihnen nachgeht. Ich habe ein bisschen zumindest die Rettung des sogenannten Höhlenforschers aus der Höhle da drüben in Bayern verfolgt. Wahrscheinlich ist die Meldung über die ganze Welt gegangen, wo Hunderte von Rettern sich auf die Suche und schließlich auf die Bergung und Rettung des Verlorenen, des dem Tod Geweihten gemacht haben, mit allem Einsatz technischer Mittel, um einen einzigen aus diesem dichten und tiefen Höhlennetz zu befreien. Gott sucht dich. Er geht dir nach. Du bist ihm wertvoll. Ich auch, Gott sei Dank. Das Dritte, gefunden. Die Freude ist groß, wenn man etwas sucht und findet. Es ist unwahrscheinlich, bis heute bleibt es so, oder? Ja, manche nicken. Die Freude ist groß, die Mühe hat sich gelohnt. Alle sollen es wissen und alle sind eingeladen, sich mitzufreuen. Bei allem, und das ist das Ziel des Gleichnisses, schließt Jesus den Abschnitt mit den Worten, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die, Klammer, meinen, der Buße und der Umkehr nicht zu bedürfen. Kommt, Freunde, ich habe mein Schaf gefunden. Ich habe es heimgebracht auf den Schultern. Ihr kennt das berühmte Bild, ich weiß nicht von welchem berühmten Maler es ist, wo er das Schaf auf den Schultern zurückträgt zur Herde. Die Frau ruft ihre Freundinnen und Nachbarn. Eine Riesenparty wird gefeiert. Weiß nicht, ob es eine Grill- oder Kaffeeparty war. Jedenfalls, sie kommen zusammen und sie sagen, freut euch mit mir. Das Verlorene ist gefunden worden. Wenn Verlorene gesucht und gefunden sind, freut sich, so sagt hier Jesus, Himmel und Erde. Du und ich, wir ganz persönlich, sind Gott so wertvoll und wichtig. Gott so wertvoll und wichtig, dass er sich immer wieder aufmacht, um uns zu suchen. Ich habe mich gefragt, ja, wie geschieht denn das? Das kann man leicht zum Ausdruck bringen, Gott sucht dich. Ist er dir schon mal begegnet, leibhaftig, vielleicht am Kaiser-Josef-Platz oder irgendwo in Wels? Oder woanders, wo du zu Hause bist? Ist es nicht so, dass Gott verschiedene Mittel und Wege hat, um sein Interesse an dir und mir zum Ausdruck zu bringen? Ich denke mir, Gott will uns begegnen und auf sich aufmerksam machen in den alltäglichen Dingen des Lebens. Wir tun uns ja schwer, im Alltag das zu singen und zu praktizieren, was wir heute früh getan haben. Danke für die Sonne, na, das geht noch. Danke für den Regen, das fällt schon schwerer. Danke für die Freude, das ist super. Danke für das Leid, naja. Und so weiter. Also diese Dinge, die uns im Alltag begegnen, die Blumen, die Sonne, der Mond, das Wetter, das Land, in dem wir leben, die Freunde, die wir haben, die Menschen, die uns umgeben, bei manchen tun wir uns leichter zu danken, bei manchen etwas schwerer, aber Gott schickt uns Dinge in den Weg, die uns auf ihn hinweisen mögen, die uns daran erinnern sollen, hey, Gott sucht dich, er ist interessiert an dir. Oder, da gibt es Menschen, die das zum Ausdruck bringen. Ich bin so dankbar für Menschen in meinem Leben, die mir das immer wieder mal gesagt haben. Manchmal hatte ich den Eindruck, der ist nicht mehr interessiert an mir. Nachdem, was alles passiert ist, da hat er mich längst in die Ecke gestellt. Und dann kam jemand, dann hörte ich eine Predigt, dann las ich eine Schrift, dann blickte ich in Gottes Wort hinein, so wie es Psalm 73 sagt, ich ging ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes, und dann merkte ich plötzlich, nein, es ist nicht so. Der Teufel will uns das einreden, dass Gott uns nicht mehr braucht und nicht mehr haben will. Nein, er sucht uns. Er ist interessiert an euch Jungen dort hinten, ich hätte bald gesagt an euch Alten hier vorne, aber da meine ich mit mich auch, ich stehe auch hier vorne. Er ist interessiert an Kindern, an Jugendlichen, an Teenies, an Eltern, an Opas und Omas und Uropas und Uromas. Gott sucht dich auf verschiedene Weise. Auch mancher Lebensumstand, der uns nicht so gefällt, kann uns im Nachhinein sagen und zum Ausdruck bringen, Gott lässt dich nicht allein. Er geht dir nach. Er will dich finden. Und meine Frage zum Schluss ist, hast du dich von Gott schon finden lassen? Oder versteckst du dich noch vor ihm? Die Kinder spielen ja oft Verstecken und wollen sich nicht schnell finden lassen. Sie ziehen sich zurück. Und wer am letzten gefunden wird, der hat gewonnen. Na, ich denke, bei Gott sollte es nicht so sein. Denn vor Gott können wir uns eigentlich auch gar nicht verstecken. Psalm 139, wo sollte ich hingehen? Das würde ich sagen, die Finsternis möge mich bedecken. Na, da ist die Frau, die leuchtet hinein in die Finsternis. Oder möge ich sagen, ich nehme mir Flügel und flöge in die Wüste. Da ist der Hirte, der kommt durch das Gestrüpp. Er sucht dich. Hast du dich von ihm schon finden lassen? Oder läufst du, versuchst du ihm noch davon zu laufen? Bist du schon daheim bei der Herde? Oder wieder bei der Münzensammlung und in Sicherheit und Geborgenheit? Danke Gott jeden Tag für seine Zuwendung und für sein Suchen nach dir. Das wird mir, je älter man wird, umso größer und bedeutsamer. Wenn man Gott einen festhält, wie es heißt, Psalm 73, bei der rechten Hand, dennoch bleibe ich stets an dir. Gott sucht jeden, sowohl den Sünder und Zöllner Zachäus, kennt ihr die Geschichte von ihm? Der sitzt auf dem Maulbeerbaum, mitten in Jericho, in dichtem Blätterlaub, damit ihn ja keiner sieht. Aber Jesus bleibt genau dort stehen, unter diesem Baum, und schaut auf und sagt, Zachäus, komm, ich will heute bei dir, in deiner Familie, in deinem Haus einkehren. Aber Gott sucht nicht nur den Sünder und Zöllner, ich setze das mal unter Anführungszeichen, sondern er sucht auch den versagenden und verlorenen Felsenmann Petrus. Lest mal nach in Lukas Kapitel 22, wo uns die Geschichte von der Verleugnung des Petrus berichtet wird. Als er zum dritten Mal sagte, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was ihr da meint, da sieht Jesus ihn an und dieser Blickwechsel bringt Petrus dahin, dass er bitter zu weinen anfängt. Und ich denke, in seinem Herzen kam es zum Ausdruck, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich alles verpatzt. Aber dieser Blick Jesu war nicht ein strafender, sondern ein Blick der Einladung und der Liebe. Und einige Tage später, nach der Auferstehung, trifft er diesen davongelaufenen Felsenmann wieder. Eigentlich sehr idyllisch am See Genezareth, wo schon das Mahl, das wir dann auch später feiern werden, vorbereitet ist. Und er geht genau auf diesen Felsenmann zu. Den sucht er, den meint er und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Du gehörst doch zu mir. Du hast dich zwar verlaufen, du hast dich verstrickt, du hast deine Kraft überschätzt, aber hast du mich lieb? Und dann sagt er zu ihm etwas, was bis heute ganz große Bedeutung hat, wenn er sagt, weide meine Herde. Er sucht ihn und er findet ihn. Ein letzter Gedanke. Vielleicht will Gott dich und mich ja auch gebrauchen, Hirte oder Frau zu sein, der das eine oder andere Mal seine sichere Stellung verlässt, der sich aufmacht und hinausgeht in die Wüste, was immer du damit meinst, ob das die Stadt Wels ist oder deine Nachbarschaft oder wie der Daniel Rumänien oder wie irgendwer draußen in der Mission. Er will dich gebrauchen als Hirte oder er will dich gebrauchen als Frau. Ich vergleiche mal. Die kehrt, die fegt, die das Haus aus dem Kopf stellt und die Menschen sucht und die ihnen im Namen Jesu nachgeht. Manchmal sie vielleicht auf die Schulter nimmt und trägt, was nicht immer einfach und leicht ist. Die sie zurückbringt, die Licht ins Dunkel bringt und sich dann letztlich die Freude gönnt, die Freude des Gefundenseins. Kommt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf, ich habe meine Silbermünze gefunden. Gott sucht dich, Gott sucht mich, das ist Gnade und dafür wollen wir Gott danken. Amen.